Liebe Gemeinde, jetzt müssen Sie mal versuchen, sich was vorzustellen, was vielleicht gar nicht so leicht sich vorzustellen ist. Nehmen Sie mal an, Sie sind ein Reporter von so einer Klatschzeitschrift, also Gala oder Bunte oder Bild der Frau oder was auch immer Sie so am liebsten haben. Jedenfalls eine Zeitschrift in dieser Kategorie. Und Sie sollen jetzt als Reporter los und für dieses Blatt, das man später dann in Friseursalons und Wartezimmer lesen kann, einen Bericht schreiben. Und über was schreibt man da? Natürlich über Königshäuser, weil das interessiert die Leute. Und in dieser Ausgabe an Weihnachten geht es ganz besonders um die neugeborenen Könige, die Thronfolger. Das interessiert Menschen, das wird gelesen. So, wo würden Sie anfangen mit Ihren Recherchen oder mit Ihren Arbeiten? Vielleicht würden Sie ja sagen, ich reise nach England, da gibt es einige Thronfolger, da gibt es einen Charles, da gibt es einen William und dann noch einen kleinen George. Mal gucken, wo würden Sie den finden? Vielleicht würden Sie im Buckingham Palace suchen, da treffen Sie dann den Charles. Aber den William und den George finden Sie da dieses Jahr nicht. Er feiert nämlich Weihnachten bei seiner anderen Oma, Middleton, in einem Norden von England. Aber vielleicht würden Sie auch sagen, na, ich gehe viel lieber nach Monaco. Dort gibt es auch neugeborene Könige. Fürsten sind es dort. Die sind schon 2 Jahre alt. Prinzessin Gabriella und ihr Zwillingsbruder Jacques im Fürstentum Monaco. Dort findet man das relativ leicht. Ist ein großer Palast, ein Fürstenpalast. Dort würde man vielleicht seine Recherchen machen. Oder vielleicht gehen Sie lieber nach Stockholm. Dort gibt's auch eine kleine Thronfolgerin. Estelle heißt die. Die feiert zusammen mit der ganzen Großfamilie Weihnachten im königlichen Palast in Stockholm. Wenn Sie nach Belgien reisen wollen, da gibt's eine, die heißt Elisabeth. Die ist schon 15, die kleine Thronfolgerin. Oder vielleicht würden Sie auch nach Norwegen reisen, zu Ingrid Alexandra von Norwegen. Die ist 12 und die feiert in der Villa von der königlichen Familie am Holmenkollen. Und es gibt noch einige andere junge Königshäuser, Thronfolger, wo man seine Recherchen betreiben kann. In Spanien zum Beispiel, da wüsste man ganz genau, wo man hingehen müsste, nämlich in den Palacio de la Zurzuela bei Madrid. Dort ist nämlich die kleine Prinzessin Leonor und feiert dort Weihnachten mit ihrer Familie. Und wenn Sie es ganz außergewöhnlich wollen, dann müssten Sie in das Königreich Bhutan. Dort gibt es nämlich einen kleinen Kronprinz von Bhutan, der ist noch nicht mal ein Jahr alt, wird im Februar 1 und heißt Shigme oder so ähnlich. Egal in welches Land man gehen würde, wahrscheinlich würde man zuallererst mal als Reporter fragen, ob man irgendwo am Königshof diesen Thronfolger findet. Ich weiß gar nicht, wie viele Klatschreporter tatsächlich an Weihnachten unterwegs sind, aber wahrscheinlich werden die diese Nachwuchskönige vor allem in den Palästen suchen. Oder in den Stammsitzen dieser königlichen Familie, wo man im Kreis der Familie eben Weihnachten feiert oder wo man es vermutet. So macht man das als Klatschreporter. Thronfolger sucht man in Königshäusern. Dort sind sie normalerweise. Der Samuel, von dem wir gerade vorgehört haben, der hat auch einen Thronfolger gesucht. Der war auf der Suche nach einem Nachwuchskönig. Nicht, weil er einen Artikel darüber verfassen soll, sondern weil er als Prophet dafür zuständig war, dass er diesen salbt. Diesen König salbt. Und normalerweise hat er es immer so gemacht, wenn er einen neuen König gesalbt hat, ist er in den Palast gegangen. Er hat einen aus der königlichen Familie gesalbt, dass die Dynastie bestehen bleibt. So war das üblich damals schon. Diesmal allerdings nicht. Diesmal ist er von Gott ausnahmsweise in die Provinz geschickt worden. Nicht an den Königshof, sondern in das kleine Dorf Bethlehem. Und auch dort ist gar nicht so leicht, diesen Thronfolger zu finden. Er findet den Erwählten gar nicht gleich. Erstmal werden 7 Brüder präsentiert, die da einer nach dem anderen vor ihm auflaufen. So ein bisschen wie bei einer Castingshow, wird auch schön beschrieben in dem biblischen Text, wie gut die aussehen oder was an denen königsmäßig wäre. Und jedes Mal muss der Samuel wieder Dieter Bohlen den anschauen und jedes Mal sagt ihm Gott ins Ohr, nö, der ist es nicht. 7-mal Daumen runter, 7-mal nein, kein Recall. Erst als ihm vor lauter Ratlosigkeit nichts anderes mehr einfällt, fragt er nach, ob das denn alle sind. Und dann lässt man den Kleinsten holen von der Weide, denn der hat in der Zwischenzeit die Schafe hüten müssen. Der, von dem er es nicht gedacht hätte, dass der König wird. Der ist irgendwo draußen, auf den Feldern, in der Nähe von Bethlehem. Nach dieser Geschichte wird es fast 1000 Jahre lang ruhig um dieses Dorf. Man hört in der Bibel weiter eigentlich nicht viel von Bethlehem. Und das ist irgendwie auch kein Wunder, denn dort passiert auch nicht Großartiges. Und dann, nach fast 1000 Jahren, rückt Bethlehem auf einmal wieder in den Fokus. Wieder sind wir draußen bei den Hirten, irgendwo, vielleicht ganz in der Nähe von dem Ort, wo David seine Schafe gehütet hat, irgendwo bei Bethlehem. Aber statt dem Propheten mit dem Salböl sind diesmal ein paar intelligente Ausländer mit einem Pack voll Geschenken unterwegs und wieder suchen sie einen König. Und wieder kommt ein König ganz unscheinbar daher. Ich lese Ihnen mal diese Geschichte, unser Predigttext aus Matthäus 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus, der Gesalbte, geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha: Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte von ihnen genau, wann denn der Stern erschienen wäre. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Liebe Gemeinde, ich stelle mir vor, dass die Leute in Bethlehem ganz ordentlich geguckt haben, als da auf einmal drei wohlhabende Männer in ihre Stadt, in ihr Dorf kommen und sich erkundigen nach einem Stall. Hier in ihrem unscheinbaren Ort. Muss man sich vielleicht so vorstellen, wie wenn jetzt hier in Meidelstetten drei dicke, gepanzerte, schwarze Limousinen hereinfahren würden und anhalten und sich nach einem Bauwagen erkundigen. So ungefähr. Das ist völlig untypisch für so ein kleines Dorf, was hier passiert. Aber so ein kleines Nest hat sich Gott ausgesucht für das größte Ereignis der Geschichte bis dahin. Und es ist ja schon erstaunlich, was die Weisen für einen Weg hinter sich haben. Die haben einen Stern aufgehen sehen und sind losgezogen, aber dann sind sie erst mal falsch abgebogen. Und wenn wir ehrlich sind, wäre es uns wahrscheinlich auch passiert. Die suchen den König der Welt und dann sucht man ihn eben da, wo man ihn vermutet. In Jerusalem, im Königshaus. Das ist doch logisch. Aber dort ist er nicht. Weil Gott ist nicht unbedingt logisch. Er schickt seinen Sohn, den König der Welt, nicht an den Nabel der Welt. Und er schickt ihn nicht mal in einen hübschen Palast. Gott schickt ihn in ein Dorf, dessen einzige Berühmtheit bis dahin ist, dass David eben auch aus diesem Dorf kommt, dass er auch hier aufgewachsen ist. Und schon das ist spannend in der Weihnachtsgeschichte. Josef ist ausgesucht, ein Nachkomme Davids. Und dann gibt's da diese Volkszählung. Deshalb muss er nach Bethlehem. Es sieht fast so aus, als hätte Gott das alles arrangiert, dass Jesus in Bethlehem zur Welt kommt. Mit genau diesen Personen. Als hätte er die Volkszählung des Kaisers genutzt und die Geburt des Königssohnes genau so getimt, dass er genau hier in Bethlehem zur Welt kommt. Dass man eben erkennt, dass es eine Verbindung zwischen Jesus und David gibt. Auch wenn die vielleicht gar nicht so deutlich sichtbar ist. Und dass in Erfüllung geht das, was der Micha 700 Jahre vorher angekündigt hat. Dass eben aus Bethlehem der Fürst kommt, der das Volk Gottes weidet. Gott macht es so. Er schickt seinen Messias eben nicht in den Palast der Könige, nicht in die Paläste, die zu der Zeit damals geglänzt haben. Er macht eben nicht das, was wir denken, dass er machen müsste. Und ich glaube, das ist vielleicht die Lektion, die die Weisen aus diesem Erlebnis lernen. Dass Gott ihnen zwar mit dem Stern die Richtung zeigt und die Bedeutung von diesem neugeborenen König, aber dann ist er nicht dort, wo sie ihn vermuten, wo sie ihn zuerst vermuten, sondern sie finden ihn dort, wo sie ohne den Hinweis aus der Heiligen Schrift wahrscheinlich nie von selber gesucht hätten. Vielleicht ist sowas Ähnliches auch eine Lektion, die wir aus dieser Geschichte lernen können. Gott krönt nicht unbedingt das, was wir für bedeutend halten. das, was wir in unserer Zeit für wichtig halten und was in unserer Zeit mächtig glänzt, was populär ist. Gott zeigt sich auch heute nicht unbedingt dort, wo man eine göttliche Vorstellung vermuten würde. Also wir wissen, wir haben insgeheim unsere Vorstellungen, wie die Mächtigen in unserer Welt auftreten müssen. Und vielleicht haben wir insgeheim auch eine Vorstellung, wie Gott sich heute zeigen müsste in unserer Welt. Gerade in diesen Tagen sagen ja viele, wenn Gott mächtig wäre oder wenn er doch allmächtig ist, dann müsste er sich doch zeigen und das Leid dieser Welt endlich beenden. Dann müsste er doch den Terror endlich ausrotten. Er könnte es doch. Dann müsste er doch Verbrecher überführen, Gerechtigkeit in der Welt herstellen und vielleicht Böse bestrafen. So stellen wir uns Gottes Auftritt in der Welt vor oder wünschen uns vielleicht. Hört man gerade wieder ganz oft solche Sätze. Überall sieht man nur Mord und Totschlag und ganz besonders unter den Gläubigen. Wo ist denn da Gott? Warum tut er denn nichts dagegen? Jetzt könnte er doch auftreten. Wenn es Gott gibt, dann sollte er sich doch mal deutlich zu erkennen geben. Oder auch ganz persönlich, wenn ich ihn mal so richtig erleben könnte, dann würde ich vielleicht leichter an Gott glauben. Er soll sich mir doch mal so zeigen. So richtig eindrücklich. Ein Wunder oder so. Ich glaube, dass unsere Vorstellung, wie Gott sich uns zeigen müsste, ganz oft von dem geprägt ist, was wir denken. Wir haben eine Vorstellung, wie Gott sich zeigen müsste. Wir erwarten eine Machtdemonstration des Allmächtigen. Und wir erwarten von Gott, dass er den Mächtigen der Welt mal zeigt, wer der wirkliche König ist. Und ganz ehrlich, manchmal denke ich das selber auch. Ich ertappe mich bei diesem Gedanken ganz oft. Da denke ich auch, Mensch, es könnte doch so eindrücklich sein, wenn Gott jetzt in unserer Zeit eingreifen würde. Und wenn er auch mal aufräumen würde, wenn er wirklich Gerechtigkeit zeigen würde. Und dann plant man schon ein bisschen so innerlich, wie Gott einen Auftritt in unserer Welt haben könnte. Wie er sich zeigen müsste. Wenn er das tun würde, dann würde er unseren Vorstellungen entsprechen. Dann würde er bei dem mitspielen, was wir für bedeutend halten, wie wir denken, dass Mächtige handeln müssen. Das tut er aber nicht. Gott kommt nicht als Weltenherrscher, er kommt nicht als Überkönig, er kommt nicht als Richter in diese Welt, sondern er kommt als Baby. Er kommt in einen Stall, nicht ins Königshaus. Er kommt nach Bethlehem, nicht nach Jerusalem oder Rom oder was damals wichtig war. Also so wirklich royal ist die Geschichte und der Auftritt Gottes nicht. Und selbst wenn wir die Weihnachtsgeschichte oder wie wir sie in unserer Vorstellung haben, sie noch so goldig anstreichen. Macht mir manchmal. Selbst der Paul Gerhardt fand ich interessant. Wir haben gerade in diesem Lied gesungen, im sechsten Vers. Auch Heu und Stroh sind viel zu schlecht. Samt Seide, Purpur wären recht, das Kindlein draufzulegen. So stellt sich der Paul Gerhardt vor. Eigentlich ist dieses Stroh, das ist nicht königsgemäß. Samt, Purpur, das wäre eigentlich würdig. Paul Gerhardt hat ein Problem damit, wie Gott auftritt. Oder zumindest stellt er sich Fragen. Gottes Auftritt in der Welt findet überhaupt nicht auf der großen Bühne statt. Ohne Blitzlichtgewitter, ohne Sondersendung. Nicht mal einen Boten hat man damals durchs Land reiten lassen und die Kunde ausrufen lassen, dass ein neuer König geboren wurde. Das hat man sonst gemacht, wenn Könige geboren sind. Bei Jesus nicht. Da gab es nicht, wie es bei uns heute üblich ist, ein Gedränge von Fotografen von einer Klinik, dass jeder das erste Bild haben will und dann postet man es direkt und im Internet verbreitet sich das rasend schnell und jeder weiß, ein neuer König ist geboren. Gibt's bei Gott nicht. So kommt Gott nicht, auch heute nicht. Das Einzige, was es gab, war eine besondere Sternenkonstellation für die Weisen. Und danach gab es ein bisschen Aufruhr im Palast vom König Herodes, aber das war mehr Unsicherheit. Und als dann im Jahr 4 nach Christus dieser Herodes stirbt, da kommt nicht unbedingt, da wird nicht Jesus auf diesen Thron gesetzt. Da ist er anders als David. Bei David war es so, als Saul gestorben ist, ist David König geworden. Da war er wirklich der Nachfolger von dem König in Israel. Bei Jesus ist es nicht so. Um Jesus wird es erst mal 30 Jahre lang ruhig, hört man nichts von diesem Jesus. Und dann reitet er zwar wie ein König, ein bisschen ähnlich wie ein König, auf einem Esel nach Jerusalem ein, kriegt dort Aufmerksamkeit, aber eine Woche später ist das alles wieder vorbei, wo er wie ein gewöhnlicher Verbrecher am Kreuz getötet worden ist. Diese Geschichte ist nicht wirklich königlich. Und mit den Augen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit ist es überhaupt keine glänzende royale Geschichte, die wir da heute feiern an Weihnachten. Nicht die Spur. Gott deutet zwar vielfach an, dass er wie ein König ist, aber er vermeidet ganz bewusst einen königlichen großen Auftritt. Einen, wie wir ihn für angemessen halten würden. Scheinbar ist für Gott das, was für uns bedeutend ist, gar nicht so bedeutend. Scheinbar interessiert er sich vielmehr für das Kleine, das Unscheinbare, das, was man vielleicht viel zu schnell übersieht. Er hat sich eben nicht Jerusalem oder Rom ausgesucht, sondern diesen Stall in der Nähe von Bethlehem. Und da sind sogar die drei weisen Männer in all ihrer Weisheit überrascht. Damit haben sie nicht gerechnet. Der Ort war nun besonders rausgeputzt. Da gab es eine äußerst bescheidene Königsparty in der Nacht. Ein paar Hirten waren da, das war's. Das war kein Palast und damals auch schon keine besondere religiöse Stätte der Juden. Und es war auch keine Königsfamilie, in die hier Jesus hineingeboren wird. Es war nicht mal eine Familie aus dem Kreis der jüdischen Führungselite. Die sind nicht mal aus Judäa gekommen, sondern das war eine junge Patchwork-Familie aus dem Norden, aus Nazareth. Dieses junge Mädchen Maria und ihr noch nicht geheirateter Verlobter Josef sind die Familie, die den kleinen Jesus, den Königssohn, großzieht. Wahrscheinlich werden sie schräg angeguckt oder vielleicht verachtet in ihrer Heimatstadt. Auch hier im Dorf sind sie fremd. Sowas wie Sozialfälle. Heute wird man sagen, Familien im Brennpunkt. Dort hinein wird Gott geboren. Und wenn das so ist, wenn das die Vorgehensweise Gottes ist, könnte es sein, dass Gott in unserem Leben vielleicht auch dorthin kommt, wo wir es gar nicht gleich vermuten? Dass er in unser Leben auch ins Unscheinbare kommt und ins Kleine? Dass er nicht unbedingt das mit seinem Auftritt adelt, was wir für groß halten, wo wir stolz drauf sind oder was für uns wichtig ist? Dass er nicht in den glänzenden Palästen unseres Lebens auftaucht, sondern im kleinen Stall unseres Lebens? Dass er nicht unsere große Leistung prämiert und stolz drauf ist, sondern vielleicht unseren schwächsten Moment? Genau dorthin kommt vielleicht Gott. Das kleine Bethlehem in unserem Leben, in dem von Ihnen und dem von mir, das sind die Momente, auf die wir am wenigsten stolz sind. Und Gott beginnt genau dort, wo unsere Ohnmacht am größten ist, dort, wo wir ihn am wenigsten vermuten, dort kommt er hin. So sieht Gott auf unser Leben. Da gibt es die Dinge, für die man geehrt wird und für die man Applaus bekommt und vielleicht im besten Fall das Bundesverdienstkreuz oder sowas. Und die sind schön und die dürfen auch glänzen und mit denen können wir uns auch schmücken. Aber das sind vielleicht nicht unbedingt die Momente, in denen wir Jesus unbedingt suchen sollten. In den schweren Momenten, dort ist er vielleicht viel mehr zu finden. Dort hinein kommt er. Wenn man plötzlich alleine in der Wohnung ist, weil der Partner im Krankenhaus ist oder verstorben ist. Oder wenn man einsieht, dass man zu jemandem zu harsch war. Wenn man einem Streit aus dem Weg geht oder ein Gespräch vermeidet, weil man einfach Angst davor hat. Wenn man heimlich weint, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Oder wenn man jemanden vermisst. Wenn man Fehler gemacht hat und den nicht einfach wieder rückgängig machen kann. Das sind doch Momente, die nicht so wirklich glänzen in unserem Leben, auf die wir nicht so stolz sind. Aber das sind die Momente, in die Jesus hineingeboren wird. Und dort verwirklicht er genau das, was er in seinem Namen mitbringt. Jeshua, Jesus hilft. Jesus ist der Helfer für uns. Jesus ist nicht der Projektmanager von den Großveranstaltungen unseres Lebens, sondern der Helfer in den Momenten, wo wir ihn brauchen. Der Nothelfer, wo wir nicht mehr weiter wissen. Da, wo es öde wird und trüb, wo wir mehr Fragen haben als Antworten, wo wir mehr Zweifel haben als Vertrauen. Dort wird Weihnachten. In den Momenten, über die wir gar nicht so gerne nachdenken und noch viel weniger gerne reden. Dort will Gott sein. Das sind unsere Bethlehems. Und wenn Sie auf Ihr Leben schauen, dann will ich Ihnen heute den Blick auf diese Momente lenken, auf die unbedeutenden Flecken in Ihrem Leben, die, die man vielleicht schon lang abgestreift hat, weil man vielleicht dort Gott viel mehr finden kann. Viel mehr als in dem, was wir für bedeutsam halten. Schauen Sie mal in Ihrem Leben in diese Bethlehem-Momente und dann können das für Sie Momente werden, in denen Sie Gott begegnen, dem König. Das können die wichtigsten Momente von Ihrem Leben werden. Wenn man mal Bethlehem anguckt, damals war das ein kleines, unbedeutendes Dorf. Heute, am Weihnachtsfest 2016, pilgern Millionen oder viele Menschen nach Bethlehem. Heute hören wir über 2000 Jahre später und über 2000 Kilometer entfernt in Meidelstetten von diesem kleinen, unbedeutenden Ort. Aus diesem unbedeutenden Bethlehem von damals ist heute ein Ort mit Bedeutung für die Weltgeschichte geworden. Ein Ort, der einen Namen hat. weil hier Gott zur Welt gekommen ist. Allein deshalb. Alle die, die heute nach Bethlehem reisen, die tun das nur, weil Gott eben dort geboren ist. Nicht, weil der Ort sonst was zu bieten hat, sondern weil das der Geburtsort Jesu ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal dort war. Ich war da leider noch nicht, aber ich würde es gern mal sehen. Denn wenn man dort ist in Bethlehem, dann besucht man meistens auch diese Geburtsgrotte, wo man vermutet, dass eben Jesus geboren ist. Und wenn man dorthin will, dann muss man durch eine Tür gehen, die auffallend niedrig gebaut ist. So eine Felsentür aus drei so Felssteinen. Man nennt die auch die Tür der Demut. Vermutlich war das ursprünglich eine Tür, die deshalb so niedrig gebaut worden ist, dass die großen Tiere nicht von allein reinlaufen. Aber mittlerweile hat diese Tür viel mehr symbolische Bedeutung bekommen. Denn so wie das Wort Gottes in Bethlehem ein kleines Menschenkind geworden ist, so muss der Mensch, wenn er heute dorthin will, sich bücken und sich klein machen, wenn er in die Geburtsgrotte gelangen will. Jemand, der aufrecht stolziert, kommt dort nicht hinein. Der kann dort ankommen und dann schlägt er sich wahrscheinlich den Kopf an und sieht vielleicht auch Sternchen, aber das ist nicht der Stern von Bethlehem. Jedenfalls muss er sich klein machen, wenn er ganz durchkommen will. Auch so Leute wie ich müssen sich da sogar noch klein machen, außer Kinder. Kinder sind die einzigen, die aufrecht durch diese Tür durchgehen können. Das hat eine ganz tiefe Symbolik, diese Tür, für alle, die dort sind. Dort, wo wir in unserem Leben demütig unser Haupt senken, dort, wo wir uns klein machen müssen, vielleicht auch, wo wir manchmal verzweifelt den Kopf hängen lassen, das kann ja passieren, wo wir mehr Kinder sind, wie stolze, erhobenen Hauptes Stolzierende, dort ist unser Bethlehem. In den Niederlagen, in den Enttäuschungen, in den Schwächen, das sind Momente, die in den Augen Gottes überhaupt keine unbedeutenden Momente sind, sondern genau hierhin kommt der Retter der Welt und da wird er auch der Retter für uns. Ich finde es ganz spannend, dass solche Momente eigentlich unbedeutend scheinen, aber im Rückblick manchmal ganz wertvoll werden. Kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie schon solche schweren Momente erlebt haben, dass es im Rückblick ganz wertvolle Momente im Leben geworden sind? Das kann man sogar in unserem Predigtext erkennen, wenn man nämlich genau hinschaut, dann stellt man was Interessantes fest. Da wird ja in Matthäus 2 zitiert, was in Micha 5 steht. Das sagen die Schriftgelehrten in Jerusalem, die sagen, aha, hier in Micha 5 steht es. Aber es wird nicht genau zitiert. Es ist kein richtiges Zitat, weil es einen kleinen Unterschied gibt. Im Grunde widerspricht sogar Matthäus 2 dem, was in Micha 5 steht. Nämlich im Original, in Micha 5 steht nämlich, du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, die du klein bist. In Matthäus 2, da heißt es dann bei dieser Stelle, und du Bethlehem im Lande Juda, du bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk weiden soll. Ist interessant, ist eigentlich genau das Gegenteil. Bei Micha ist Bethlehem klein und trotzdem kommt der Gesalbte aus diesem Dorf. Bei Matthäus ist Bethlehem eben nicht die Kleinste, weil der Messias aus diesem Dorf kommt. Die Weihnachtsgeschichte sagt uns also, Bethlehem ist gar nicht so klein und unbedeutend, wie man denkt und wie es vielleicht von sich selber denkt. Bethlehem ist ganz schön bedeutend, weil aus diesem Dorf der Messias kommt. Und das möchte ich Ihnen heute Morgen ebenfalls mitgeben, wenn Sie an die scheinbar unbedeutenden Momente in Ihrem Leben denken, in Ihrem Alltag. Und solche Momente werden kommen, vielleicht in der kommenden Woche schon wieder. Wir haben ganz viele solche unbedeutenden Momente. Die werden Sie in nächster Zeit erleben. Wenn Sie in nächster Zeit solche Momente haben, wo Sie vielleicht Probleme haben oder Sorgen haben oder wo einfach nichts mehr glänzt, genau da kommt Jesus in Ihre Welt. Genau da kann man ihn finden. Genau da, wo er nicht unseren menschlichen Vorstellungen davon entspricht, was wertvoll ist oder bedeutsam. Ins Kleine. Wenn Sie also auf der Suche nach dem Königskind Jesus sind, dann muss man ein bisschen anders suchen wie als Klatschreporter, wenn man in die Königshäuser Europas geht. Wenn man den Babykönig der Welt in ihrem Leben sucht, dann suchen Sie ihn besser nicht in den Palästen Ihres Lebens. Nicht in den Erfolgen. Man könnte mit Micha eigentlich sagen, denn du, Schwachheit oder Niederlage oder Enttäuschung oder Schuld. Du bist keineswegs die Kleinste und Unbedeutendste im Leben, denn in dich hinein soll der kommen, der Herr sei über dein Leben. Amen.